Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und zwar tatsächlich mit Rothaarigen. Wer von euch kennt den Spruch, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen? Oh, so ein paar kennen den immerhin, das ist schon mal nicht schlecht. Das ist so ein Spruch, den kennt man einfach, wenn man selber rote Haare hat. Sie nickt hier vorne auch schon ganz fleißig. Man sagte früher, dass halt Hexen, Rothaarige von Dämonen besessen werden. Und auf dieser Legende basiert quasi dieser Roman. Stellt euch vor, der Teufel sitzt in seiner Hölle und realisiert auf einmal, scheiße, die Rothaarigen werden immer weniger. Und die Rothaarigen sind die einzigen, die meine Dämonen aufnehmen können. Was mache ich denn mit meiner Apokalypse, wenn ich die Dämonen nicht mehr in die Erde schicken kann, also auf die Erde schicken kann? Deswegen hat er beschlossen, okay, es werden immer weniger, ich starte die Apokalypse jetzt. Nächste Vorstellung. Stellt euch vor, jeder rothaarige Mensch, Männchen, Weibchen, egal, auf der Welt, ist von einem Dämon besessen. Und ihr seid die einzige Rothaarige auf der gesamten Welt, die nicht von einem Dämon besessen wurde, weil du einen gewissen Schutz hast. Und jetzt stehst du vor einem Dämonenjäger und versuch dem mal klarzumachen, dass du nicht besessen bist. Es klingt im ersten Moment tatsächlich witziger, als der Roman nachher geworden ist. Es ist relativ düster, relativ finster. Aber ich möchte euch ganz gerne mal vorstellen, was passiert, wenn Rothaarige von einem Dämon besessen werden. Wir haben eine Hauptfigur, die nennt sich Laura. Laura ist so Anfang, Mitte 20 und Kellnerin in einem Diner. Einem American Diner in Niedersachsen, einer Autobahnraststätte, wo sie seit 5 Jahren als Kellnerin arbeitet. Und sie hat gerade ein seltsames Erlebnis gehabt und schiebt es jetzt einfach darauf, dass sie eingenickt ist und hätte fast den Abstellraum des Diners abgefackelt. Es ist nochmal gut gegangen und sie kehrt jetzt zurück in ihren Dienst vorne als Kellnerin. Hast du schon bei den Jungs die Bestellung aufgenommen? Fragte Laura und schnappte sich ihren Block. Noch nicht. Wollte dir das Vergnügen überlassen, sagte Olivia und zwinkerte ihr zu. Bevor Laura hinter dem Tresen verschwinden konnte, griff die alte Barbesitzerin ihre Hände. Ist wirklich alles in Ordnung? Erkundigte sie sich. Ich meine, du musst heute nicht mehr arbeiten. Ich könnte das verstehen, wenn du dich lieber hinlegen möchtest. Es tut mir leid, dass ich die Abstellkammer fast abgebrannt habe. Das mit dem Rauchen sollte ich wohl wieder nach draußen verlegen, was? Laura verzog das Gesicht zu einem schiefen Lächeln. Ach, Honey, du weißt, dass du bei mir nicht die Starke mimen musst. Ich weiß, was du in deinem Leben durchgemacht hast und verstehe deine Schutzmechanismen. Aber es bedeutet nicht, dass du ihn bei allen aufrechterhalten musst. Wir sind für dich da. Ach, Laura biss sich auf die Unterlippe, hielt die Tränen zurück, die im Begriff waren, in ihr aufzusteigen. Scheinbar nahm sie das Erlebnis mehr mit, als sie vermutet hatte. Danke, das weiß ich. Aber mir geht es wirklich gut. Sie lehnte sich vor und legte ihre Stirn gegen die von Olivia. Auch wenn ihre Mutter starb, als sie noch ein Kind gewesen war, stellte sie sich manchmal vor, dass Olivia eigentlich ein guter Ersatz war. So in etwa wäre wohl ihre Mutter gewesen. Zumindest hoffte sie das. In Ordnung, dann lasse ich dich jetzt wieder in deinen Außendienst. Aber lass mir keine Klagen aufkommen. Das kann ich nicht versprechen, gab Laura grinsend zurück. Na gut, dann aber nicht mehr als üblich. Im Diner hatte sich nicht viel verändert. Die Familie mit den 2 Kindern saß noch immer in ihrer Nische. Der Sohn versuchte inzwischen am Rücken der Mutter hochzuklettern und die Haare dabei rapunzelartig als Kletterseil zu benutzen. Sie ließ es einfach geschehen. Entweder war sie ähnlich müde wie Laura oder einfach beim 2. Kind abgestumpft. Die Frau mit den roten Haaren wirkte verträumt, wie sie so aus dem Fenster starrte. In der hinteren Ecke dröhnten die Jungs von irgendwelchen Errungenschaften, die sie vor nicht allzu langer Zeit bei einem Online-Portal ersteigert hatten. Irgendein cooles Zeug, mit dem Laura nichts anfangen konnte. Die 3 Jahre auf der Straße hatten sie vollkommen rausgebracht, was irgendwelche Innovationen anging. Und in den 5 Jahren danach hatte sie Besseres zu tun gehabt, als das aufzuholen. Stattdessen hatte sie ihr Leben sortiert und wieder zu sich gefunden. Ein neuer Trucker, der wohl das erste Mal diese Route fuhr, kam und bestellte eine Currywurst. Willkommen in Loose Diner. Mein Name ist Lau... Bevor sie zu Ende reden konnte, ertönte ein Schrei hinter ihr. Laura fuhr herum, ihr Block fiel ihr aus den Händen. Die Rothaarige stand auf dem Tisch und hielt ein Messer in der Hand. Ihr Gegenüber saß zusammengesunken vor ihr und umklammerte seinen Hals. Die Kinder der vierköpfigen Familie kreischten so laut, dass Laura sich die Ohren zuhalten musste. Ihr Herz hämmerte in ihrer Brust, als sie den Ausdruck auf dem Gesicht der Frau bemerkte. Ein diabolisches Grinsen und ein wahnsinniges Funkeln in ihren Augen, das sie rückwärts stolpern ließ. Diesen Blick kannte sie. Diese Grimasse hatte das Gesicht aus ihrem Albtraum aufgelegt. War es etwa doch kein Traum gewesen? »Honey, geh in Deckung!« brüllte Olivia und wedelte mit ihren Armen. Doch Laura konnte sich nicht rühren. Zu sehr erschreckte sie die Tatsache, dass sich die Fratze in dem Gesicht der Frau spiegelte. Hatte sie eine Vorahnung dessen gehabt, was passieren würde? Die Frau reagierte auf den Schrei von Olivia und warf ein Messer in ihre Richtung. Olivia ging zu Boden. Es war der Moment, in dem Laura aus ihrer Starre erwachte. Sie rannte los, wollte hinter den Tresen zu Olivia. Doch Panik brach aus. Sie kam nicht vorwärts. Die Rothaarige sprang von Tisch zu Tisch und raste in grotesken Bewegungen auf den nächsten Gast zu, der in Richtung Ausgang drängte und rammte ihm das Messer wieder und wieder in den Rücken. Ohne einen Ton brach er zusammen. Olivia schrie, hielt sich die Hände vor den Mund. »Das ist ein Amoklauf«, dachte Laura unverhofft und wünschte sich, dass sie eine Ahnung hätte, wie man darauf zu reagieren hätte. Stattdessen spürte sie nur die Panik in ihren Knochen. Sie sorgte dafür, dass ihr Gang unsicher wurde, ihre Atmung viel zu schnell und ihre Bewegungen ruckartig. Kälte überzog ihre Haut, sie zitterte. Lou kam aus der Küche. In seinem Gesicht konnte Laura dieselbe Angst erkennen, die sie erfasst hatte. Es war ein perfekter Spiegel ihrer eigenen Empfindungen. »Lou, es ist die Rothaarige!« war alles, was sie rufen konnte. Das wiederum lenkte die Aufmerksamkeit der Angreiferin auf Laura. Sie ließ die anderen Gäste in Frieden, stieß sie beiseite, um auf Laura zuzurennen. Die roten Haare wirkten wie ein flammendes Meer, das eine Insel aus Zorn umgab. Tiefe Schatten umrandeten ihre Augen, schimmerten durch die helle Haut, überdeckten sogar die Sommersprossen. »Nein«, hauchte Laura und wich zurück. Sie suchte beim Flüchten auf einem der Tische nach einer Waffe oder etwas, das man als solche benutzen konnte, fand ein Besteckset und griff gleich nach dem nächsten. Ihre Finger zitterten so sehr, dass sie die Papieruntersetzer vom Tisch fegte. »Verschwinden Sie einfach! Ich habe nichts getan!« Ein knurrender Laut, wie das Grollen eines Hundes kurz vor dem Angriff, erklang aus ihrer Kehle. »Nichts getan!« wiederholte die Rothaarige mit einer kratzigen Stimme, die nicht mehr ihrer eigenen entsprach. Laura stieß mit dem Hintern gegen den letzten Tisch im Diner. Sie erschrak, schrie erneut auf, packte das Steakmesser umso fester. Die fünf Jungs saßen zusammengekauert auf ihrer Sitzbank und unter dem Tisch. Einer von ihnen hatte ein Handy gezückt und hielt es auf sie gerichtet. Scheinbar filmte er sie.
»Nichts getan! Nichts getan!«
sagte die Rothaarige immer und immer wieder. Es wurde zu einem grausamen Singsang, der jeden ihrer Schritte begleitete. Laura wedelte mit der gezackten Klinge in ihre Richtung und hoffte, dass die Angreiferin damit abgewehrt wurde. Kurz bevor sie Laura erreichte, blieb sie abrupt stehen. Ein schmerzerfülltes Jaulen ertönte und die Angreiferin packte sich ans Herz, wich vor ihr zurück. Sie wusste nicht wieso, aber das war der Moment, in dem Laura instinktiv reagierte. Sie packte den ersten Jungen an der Hand und zerrte ihm an den Arm von der Lederbank. »Los, raus hier!« brüllte sie. Das ließen sich die Jungs nicht zweimal sagen. Der gefilmt hatte, ließ sein Handy fallen, wollte noch einmal umkehren, um es zu holen, aber Laura trat ihm in den Hintern, noch bevor er auch nur einen Schritt geschafft hatte. »Kein Handy ist dein verdammtes Leben wert!« Laura scheuchte die fünf vor sich her. Gerade als sie an der Rothaarigen vorbei wollte, sprang sie ihr in den Weg. Es bereitete ihr anscheinend immer noch Schwierigkeiten, in Lauras Nähe zu gelangen, aber sie versuchte es wie eine Wahnsinnige. Sie warf den Kopf vor und zurück, sodass die Haare wilder flogen als bei einem Sturm. Im Augenwinkel erkannte sie, dass die meisten Gäste zur Tür hinausdrängten und schon draußen waren. Die Jungen schlängelten sich hindurch und überholten so den einen oder anderen auf dem Weg nach draußen. »Warum tust du das?«, fragte Laura. In einer Polizeiserie hatte sie mal gesehen, dass man eine Verbindung zu dem Angreifer aufbauen sollte, um ihn zu beruhigen. Im Grunde war sie froh, dass sie überhaupt einen Ton rausbrachte.
»Nichts getan! Nichts getan!«
kreischte die Rothaarige jedoch nur, als würde jemand sie mit dem Brandeisen quälen. Hinter der Frau tauchte Lou auf. Er hielt ein Beil in der Hand, mit dem er das Fleisch in der Küche zerkleinerte. Laura wusste sofort, was er vorhatte und schloss die Augen für einen Sekundenbruchteil. Sie musste ihm helfen, musste die Rothaarige ablenken, solange er sich an sie heranschlich. Was soll der Angriff? Wir haben nichts getan.
Nichts getan. Nichts getan.
Laura hielt ihr Messer weiterhin vor sich, war bereit, es einzusetzen, sollte die Rothaarige sie anfallen. Blut klebte an ihren Händen, vermutlich von dem ersten Mann, den sie getötet hatte. Laura konnte es nicht mit Sicherheit sagen, aber es verstärkte die Angst in ihr. Es wurde immer schwerer, das Messer zu halten. Lou hatte es fast geschafft. Er war nur noch einen Schritt von der Rothaarigen entfernt. Laura hielt den Atem an. Sie durfte sich nichts anmerken lassen. Dennoch konnte sie den Blick nicht von ihrem Ziehvater abwenden. Die Rothaarige schien es nicht zu bemerken, war zu sehr darauf konzentriert, Laura näher zu kommen. Lou hob das Beil, zögerte, aber ließ es dann doch auf die Angreiferin niedersausen. Laura wandte den Blick ab. Zeugin von bereits einem Mord zu sein, hatte ihr gereicht. Sie hielt sich die Hand vor den Mund, wollte verhindern, dass ihr die Galle aus dem Rachen rauschte. Sie schloss die Augen und wartete auf die befreienden Worte von Lou, der sie packen und aus dem Diner führen würde. Doch stattdessen erklang ein gurgelndes Geräusch, das sie aufhorchen ließ. Es waren nicht die Geräusche einer Frau. Ein eiskalter Schauer rann ihre Seele entlang und ließ sie aufblicken. Das Beil steckte bis zum Anschlag im Rücken der Frau, doch es schien sie nicht einmal zu stören. Sie hatte den Kopf schräg gelegt, sodass die Locken zum Teil ihr verzerrtes Gesicht verdeckten. Laura wollte dem Arm der Rothaarigen bis zu dem Messer, das sie in ihrer Hand hielt. In diesem Moment ließ sie es los, aber die Klinge bewegte sich nicht. Erst als Lou zusammenbrach, wurde Laura klar, dass es in ihm steckte. Diesmal konnte Laura es nicht zurückhalten. Sie übergab sich. Zeitgleich rannen ihr die Tränen vor Schmerz, Qual und Trauer aus den Augen. Sie konnte den Blick nicht von Lou abwenden. Das freundliche Funkeln in seinen Augen, die Unbeschwertheit, wich mit jeder Sekunde und ließ eine Ruine zurück, die niemand mehr bewohnen konnte. Das Leben erstarb in dem Augenblick, in dem er auf dem Boden aufschlug. »Nein! Nein!« schrie sie. Die Rothaarige drehte ihren Arm so weit nach hinten, dass es knirschte, aber es gelang ihr, das Beil aus ihrem Rücken zu ziehen. Das Blut floss aus ihr heraus, bildete eine Lache auf dem Boden und vermischte sich mit dem von Lou. Doch im Gegensatz zu ihrem geliebten Ziehvater marschierte die Rothaarige auf den Ausgang zu, wo noch die letzten Gäste zu entkommen versuchten. Laura krabbelte auf allen Vieren zu Lou. Sie drehte ihn auf den Rücken, doch es war längst zu spät. Durch einen Tränenschleier erkannte sie die weit aufgerissenen Augen und die vom Tode eingefallenen Wangen. Laura schluchzte, streichelte ihm über die Stirn und schloss seine Augen, ehe sie sich aufrappelte. Blut klebte an ihren Händen, das sie an ihrer Schürze abwischte, und schlich hinter den Tresen, wollte zu Olivia. Die Rothaarige kümmerte sich nicht um sie, sondern suchte sich bereits ein neues Opfer. Einen älteren Trucker, der schon seit Jahren Stammgast im Diner war. Laura ging hinter dem Tresen in Deckung und hetzte gebeugt bis zu der Stelle, an der sie Olivia hatte zu Boden gehen sehen.
»Olivia«,
flüsterte sie. Der Tresen war geschwungen, sodass ihr erst nach einigen Schritten das ganze Bild enthüllte. Olivia lag noch immer auf dem Boden, das Gesicht in ihre Richtung gewandt. Ihre Lippen bebten, doch sie konnte kein Wort sagen. Ein Messer steckte in ihrem Bauch.
»Bitte nicht«,
Laura ging auf die Knie und krabbelte zu ihr, nahm sie in den Arm. Versuchte Olivia zu sagen, doch eine Schmerzwelle ließ sie die Augen schließen. Laura schüttelte sie, hatte Angst, dass sie ebenfalls starb.
Bleib bei mir, Olivia«,
rief sie es. Ihr war egal, ob die Rothaarige sie hören konnte.
»Lou«,
brachte Olivia unter Schmerzen hervor. Laura biss sich auf die Unterlippe, schüttelte den Kopf. Tränen stiegen ihr in die Augen. Sie nahm Olivias Hand und drückte sie. »Halt durch! Die Polizei wird sicher bald da sein!«
»Ohne Lou! Ohne Lou!«
Olivias Kopf sackte zur Seite. Sie verlor das Bewusstsein. Diesmal schaffte Laura es nicht, sie zurückzuholen. Egal, wie sehr sie das Handtuch aus Olivias Hand auf die blutende Wunde presste, egal, wie heftig sie Olivia schüttelte, sie kam nicht mehr zurück zu ihr. Laura schluchzte, hielt weiterhin Olivias Hand. Sie war alleine. Ganz alleine auf der Welt. Laura hatte ihre liebsten Menschen verloren. Und hinter ihr ertönte das Knurren eines angriffswütigen Hundes.
Bedürm.
An der Stelle höre ich auf zu lesen, weil ich das ein sehr schönes Ende finde, was fies ist, was gemein ist und ja, sie nickt schon. Wie es weitergeht, kann man in dem Roman nachlesen. Ich kann euch versprechen, dass in der nächsten Szene wird es ein kleines bisschen interessanter. Es wird nicht mehr ganz so blutig wie in dieser Szene, aber trotzdem immer noch spaßig. Ja, hat irgendwer Fragen zu mir? Soll ich noch irgendwas Schönes erzählen? Möchte irgendwer mit mir tanzen? Frage, du musst laut sprechen. Ich bin selber so rotstichig, nenne ich es mal. Ich war früher vollkommen rothaarig und ich fand, Rothaarige haben ja einen Gendefekt. Dieser Gendefekt sorgt dafür, dass wir rote Haare haben und unter anderem halt auch ein vermehrtes Schmerzempfinden. Und ich fand einfach, warum sollte dieser Gendefekt nicht quasi der Eingang für die Dämonen in die Seele eines Menschen sein? Und da die Rothaarigen als Genpool wunderbar geeignet waren und es immer weniger wurden, fand ich das einen schönen Anlass dafür. Genau. Noch irgendwer Fragen? Ja. Ich hatte es geplant als Einzelband tatsächlich und dann war ich am Ende angekommen und dachte, okay, wer auch immer es liest, der wird mich hassen. Es werden zwei Bände tatsächlich werden. Man kann ihn so an sich lesen. Die erste Storyline ist abgeschlossen. Es gibt aber halt am Ende einen Moment, wo der Leser denkt, okay, es geht weiter. Genau. An sich ist es ein Titel, der fertig ist. Er spielt im selben Universum wie mein Vorgänger, der Fluchsammler. Wer das Buch schon mal gelesen hat, der wird hier drin auch den ein oder anderen Charakter wiederfinden, der auch im Fluchsammler aufgetaucht ist, weil es halt dasselbe Universum quasi ist, dasselbe Deutschland. Und wenn man dieses Buch liest, freut man sich sehr auf einen bestimmten Charakter tatsächlich, der im Fluchsammler sehr geliebt worden ist. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist und ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. 10 Minuten noch, oh Gott, ich kann euch noch volltexten. Das ist schön. Wer von euch liest denn alles Fantasy? Ich frage jetzt einfach mal euch ein bisschen. Okay, das ist schon mal eine ordentliche Mischung. Also der Block fällt raus, da hat sich keiner gemeldet. Fantasy-Leseinsel, Fantasy-Lesung. Genau, bei meinem Roman, ich kann euch noch ein bisschen erzählen, was in nächster Zeit noch von mir rauskommt. Ich habe dieses Jahr, nein, ich muss anders anfangen. Ich habe das große Glück, dass ich 2 Jahre jetzt in Elternzeit war und ein sehr, sehr, sehr tiefenentspanntes Kind habe. Das heißt, ich konnte sehr viel schreiben in den letzten 1,5 Jahren. Und es erscheinen dieses Jahr tatsächlich noch 1, 2, 3, 4 Fantasy-Romane von mir. Für diejenigen, die Trümmerwelten gelesen haben, ja, Teil 3 erscheint im Oktober. Da werden Felix und ich im Juni anfangen zu schreiben. Es erscheint jetzt noch ein High-Fantasy-Roman von mir, der die Flüchtlingskrise ein bisschen widerspiegelt. Man stelle sich vor, die Oberfläche einer Welt ist komplett zerstört und die Menschen müssen flüchten und die Zwerge nehmen sie auf. Die Zwerge sind halt in dem Fall ein kleines bisschen rassistisch veranlagt und sagen, ja, die nehmen ja nur unsere Arbeitsplätze weg und das Übliche, was halt so die Klischees bedient, funktionieren auch tatsächlich in einer fantastischen Welt. Und in diesem Setting passiert ein großer Einsturz eines Stollens, der eine Gruppe von Zwergen, Menschen und Ogern abschottet vom Rest des Stollens, sodass sie gemeinsam zusammenarbeiten müssen. Und das führt zu einigen Problemen, sagen wir es mal so. Genau, dann gibt es noch ein Urban-Fantasy-Weltenreise-Roman, der erscheint im Juni. Das ist mein persönliches Herzensprojekt, da bin ich immer total glücklich, wenn ich davon erzählen darf. Denn damit schaffe ich auch locker 10 Minuten. Das spoilere ich jetzt noch nicht so viel. Es geht nur um eine 17-Jährige, die ein Amulett findet. Und es stellt sich heraus, dass es eine Strafe der Götter dafür ist, dass sie, also eine ihrer Vorfahrinnen versucht hat, einen Gott zu töten. Und sie muss jetzt den Menschen auf anderen Welten helfen, um diese Strafe abzuarbeiten. Das Problem ist, sie hat keine Ahnung, was sie da macht. Sie ist 17 Jahre, kommt von der Erde, aus Schleswig-Holstein, vom Dorf. Und muss jetzt halt auf einmal Welten retten. Das führt auch zu diversen Problemen. Und Und dann gibt es noch eine Neuauflage meines damaligen High-Fantasy-Erstlingswerks, die Feuerritter. Die kommen auch irgendwann im Mai raus. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ansonsten schreibe ich tatsächlich halt demnächst an dem zweiten Teil dafür, damit das dann auch möglichst schnell rauskommt. Ja. Ich höre jetzt auf zu reden. Das ist okay. Das Klatschen hier vorne deutet mir an. Ich höre jetzt auf zu reden. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wer möchte, der kann sich auch gerne ein Exemplar hier hinterholen oder mit mir quatschen, Fotos machen, signieren, was ihr möchtet. Und ansonsten kommt gleich der wunderbare Derek Landry hier auf der Bühne. Den würde ich auch gerne hören, aber ich sitze dahinter. Ich höre ihn, ja, das schaffe ich.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.